Wir sind ja in einer Predigtreihe unterwegs, der Knecht. Es geht um einen Knecht Gottes. Heute Morgen hat mir mein Sohn eine Geschichte erzählt von einem Briten, ganz englisch polite, so ganz höflich wie die Engländer ja sind, machte der in Süddeutschland auf einem Bauernhof einen Urlaub und begegnet dort einem Menschen und sagte: "Hallo, Mister." Und der Mann guckte ihn nur an und sagte: "Nee, ich bin heute nicht der Mister, ich bin heute der Melker." So viel zum Knecht. Heute geht es um einen anderen Knecht, nicht der weder ausmistet noch der melkt. Und trotzdem hat es irgendetwas doch mit dem Mist zu tun, der uns in unserem Leben immer wieder neu begegnet. Wir befinden uns im Jesaja-Buch. Das ist ein Prophetenbuch im Alten Testament. Und dort ist immer ein wiederkehrendes Thema, nämlich die Rettung und Befreiung von dem Mist. Also vielleicht doch ein Mister. Es geht auch um die Sendung dieses Retters, der unser Leben ausmistet. Wenn wir so zurückschauen, was letzte Woche passiert ist, denn heute, wie wir hier auf der Folie sehen, ist ja schon Teil 2. Letzte Woche ging es darum, dass Gott sich als Schöpfer vorgestellt hat und auch seinen Knecht vorstellt, den er in seinen Dienst berufen hat. Und wir haben uns überlegt, wer ist dieser Knecht? Und da waren zwei Beispiele genannt, die uns vielen von uns sicherlich sehr geläufig sind, weil wir sie schon mal gehört haben, dass er das geknickte Rohr nicht zerbricht und den glimmenden doch nicht auslöschen wird. Wir haben auch festgestellt, dass Knecht in den Ursprachen eigentlich im Deutschen mehrere Bedeutungen haben. Und zwar nicht nur Diener und Knecht oder Sklave, sondern sogar Sohn und Lamm. Das gleiche Wort, aber dann auch in unterschiedlichen Bedeutungen. Heute geht es darum, dass der Knecht selber auch zu Wort kommt und etwas über sich sagt. Und so möchte ich gerne uns die Verse vorlesen aus Jesaja 49, die Verse 1 bis 6. Ich lese nach der Basisbibelübersetzung. Hört mir zu, ihr Bewohner der Inseln. Gebt Acht, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich in seinen Dienst gerufen, als ich noch im Mutterleib war. Schon im Schoß meiner Mutter hat er mir meinen Namen gegeben. Er hat mir Worte in den Mund gelegt, so scharf wie ein Schwert. Versteckt in seiner Hand hat er mich bereitgehalten, wie einen spitzen Pfeil hat er mich in seinen Köcher aufbewahrt. Er sagt zu mir: Du bist mein Knecht, du trägst den Namen Israel, durch dich will ich zeigen, wie herrlich ich bin. Ich aber sagte: Ich habe mich vergeblich bemüht und nichts und wieder nichts meine Kraft vertan, doch der Herr verhilft mir zu meinem Recht, mein Gott wird mich belohnen. Ja, der Herr hat mich im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht. Ich sollte Jakob zu ihm zurückführen und ganz Israel bei ihm versammeln. So wichtig war ich in seinen Augen. Mein Gott gab mir die Kraft dazu. Und jetzt sagt er: Ja, du bist mein Knecht. Du sollst die Stämme Jakobs wieder zusammenbringen und die Überlebenden Israels zurückführen. Aber das ist mir zu wenig. Ich mache dich zu einem Licht für die Völker. Bis ans Ende der Erde reicht meine Rettung. Bis ans Ende der Welt. Wo ist das Ende der Welt?
Australien.
Also es kommt ja immer so auf den Blickwinkel drauf an, ne? Je nachdem, wo man ist. Interessant ist ja, die Welt ist ja keine Scheibe oder so, ne? Wie wir Menschen das vielleicht früher einmal uns so vorgestellt haben. Wir wissen ja mittlerweile, die Welt ist rund. Also wo ist das Anfang und das Ende eines Balles, einer Kugel? Und dennoch gilt hier bis ans Ende, wenn wir von Israel aus gucken, ja, natürlich könnte dann Australien und Südafrika schon ein Ende sein. Hier wird ja angesprochen, dass letztendlich eingebettet vom Anfang bis zum Ende dieses Textes wird gesagt, es geht darum, hört mir zu, ihr Bewohner der Inseln. Die Inseln, das waren die Teile, die damals zu Zeiten des Propheten bekannt waren, so von dem, was man von der Welt wusste. Und dann heißt es hier, gebt acht, ihr Völker in der Ferne. Es geht also darum, dass auch wenn wir jetzt von Israel aus uns mal orientieren, geht das tatsächlich auch bis zu uns. Wir sind zwar noch nicht ganz so weit weg wie Australien, aber dennoch schon, auch für die damaligen Verhältnisse, weit in der Ferne. Es geht also dieser Text gerade auch nicht nur für das Volk Israel, sondern auch für uns. Und am Ende sagt Gott, ich mache dich auch zu einem Licht für die Völker. Bis ans Ende der Erde reicht meine Rettung. Allumfassend. Seine Rettung hat kein Ende. Seine Gnade hört nicht auf. Am Anfang spricht der Knecht in diesem Bibeltext. Er spricht davon, dass Jahwe, Gott der Herr, sein Auftraggeber ist. Also er handelt nicht im eigenen Sinne, sondern im Auftrag Gottes. Und er dient den Völkern. Nicht nur allein dem Volk Israel, sondern allen Menschen, könnten wir an dieser Stelle auch sagen. Und der Knecht, der stellt sich vor. Er ist berufen von Gott. Er handelt nicht im eigenen Interesse und stellt sich nicht selbst in den Mittelpunkt. Das passiert ja uns Menschen so schnell eigentlich, dass wenn wir von etwas begeistert und überzeugt sind, wenn wir etwas vermitteln wollen, dass wir plötzlich ganz schnell im Mittelpunkt stehen, anstatt eigentlich das, wofür wir da sind. Und dieser Knecht sagt aber, nein, ich bin da für Gott. Ich stehe in seinem Dienst, weil er mich berufen hat. Durch ihn will Gott sich verherrlichen. Gott hat ihm die Worte in den Mund gelegt. Er steht unter dem Schutz Gottes, im Schatten seiner Hand. Und zwar lesen wir, müssen das eigentlich auch so verstehen, dass das, bevor der Knecht wirklich in einen Dienen übergeht, hat Gott ihn so schon bestimmt, berufen, vorbereitet, geschützt, ihm schon das gegeben, was er braucht, wie, und er wird da verglichen, wie mit einem spitzen Pfeil, der im Köcher aufbewahrt wird. Wenn wir uns so ans letzte Woche erinnern, dann ist es ja wie so eine Erinnerung oder Wiederholung und vielleicht sogar damit auch eine Bestätigung von dem, was Gott über seinen Knecht bereits gesagt hat. Mit anderen Worten, der Knecht steht genau dazu, was Gott schon über ihn gesagt hat und bestätigt, ja, so ist es. Ich bin für Gott da und stehe in seinem Dienst. Und dann, nachdem der Knecht das gesagt hat, spricht Gott wieder. Du bist mein Knecht. Es ist so dieses Wechselspiel, es ist so dieses gegenseitige, ja, wir sind uns einig. Da gibt es keinen Zweifel dran und da gibt es auch nichts anderes Nebenläufiges, sondern so ist das. Hier wird klar, wer eben der Knecht ist, der im Dienst Gottes steht. Und gleichzeitig steht da aber auch nicht irgendwie so ganz speziell, wer genau das ist, welchen Namen er trägt. Hier wird nicht der Name Jesus genannt, auch nicht, dass es der Messias oder im Griechischen der Christus ist, also der Gesalbte, der Auserwählte. Hier wird jetzt ein Name genannt, du heißt Israel. Und da könnte man jetzt auch unterschiedlich interpretieren, aber wenn wir das mal aus der Sicht des Neuen Testamentes lesen, mit der Brille des Neuen Testamentes in diesen Bibeltext hineinschauen, dann können wir aber dennoch erkennen, dass hier Jesus genannt ist oder Jesus gemeint ist. Interessant ist ja auch, was dieser Name Israel bedeutet. Also Jakob, der Urvater vom Volk Israel, der wurde umbenannt in Israel und es heißt Gotteskämpfer. Gott kämpft, Gott wird kämpfen. Und wenn wir so an das Schwert denken, das dem Knecht verliehen ist oder Wort in den Mund gelegt werden wie ein Schwert, wie ein zweischneidiges Schwert und ein Pfeil im Köcher, so wird er aufbewahrt, dann könnte man ja auch denken, oh, das hat ja irgendwas mit dem Kampf zu tun. Aber eines sagt hier Gott auch, warum er das eigentlich alles tut und warum er diesen Knecht einsetzt. Gott will sich durch ihn verherrlichen. Also ihm gebührt die Ehre, also Gott, und der Ruhm, ganze Glanz und Pracht Gottes soll durch den Knecht sichtbar werden. Die ganze Schönheit, alles soll vom Knecht halt ausstrahlen, wer Gott ist, sein Ansehen und dass wir Ehrfurcht vor ihm haben, weil wir ihn erkennen können. Wenn wir ein bisschen hineinschauen, was ist denn eigentlich herrlich an dieser ganzen Knechtsgestalt, diesem Knecht Gottes? Wie spiegelt er denn die Herrlichkeit oder das, was Herrlichkeit an dieser Stelle eben beschreibt, wie spiegelt er das wider? Einerseits, dass die Botschaft der Rettung an das Volk Israel, die sollen zusammengeführt werden, was ja übrigens jetzt auch schon in den letzten Jahrzehnten passiert, dass das Volk Israel wieder zusammenkommt, aber es ist ein anderes Thema. Und hier steht auch noch, ein Licht für alle Völker sein soll. Alle, die im Dunkeln sitzen, die im Mist ihres Lebens hocken, dort, wo es stinkt, sagen wir es mal so, da kommt der Retter, der ausmistet, ein Licht in die Dunkelheit bringt, ein Licht für alle Völker. Und dazu ist ihm ein Wort Gottes in den Mund gelegt, nämlich ein Wort der Gnade. Gott ist barmherzig, Gott möchte uns vergeben. Aber es ist eben ein Wort, das ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es wird etwas abtrennen, nämlich das, was nicht zu Gott passt. Es ist die Wahrheit, die in unser Leben hineingesprochen werden soll. Und wenn wir Neues Testament mal so daneben halten, dann hören wir und lesen wir auch dort immer wieder vieles über das Wort Gottes. Schon angefangen in Johannes 1, am Anfang war das Wort und durch das Wort ist alles geschaffen. So haben wir es letzte Woche schon gehört, dass Gott sich als den Schöpfer vorstellt. Und geschaffen ist etwas durch sein Wort. Also in Gottes Wort, da steckt Kraft drin. Durch das Wort ist alles geschaffen und wenn wir weiterlesen, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und damit ist Jesus Christus gemeint. Und wir sahen seine Herrlichkeit, steht hier weiter im Johannes, vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also diese Worte, die uns dort von dem Knecht gesagt werden, die wir im Neuen Testament auch lesen können, in den Evangelien, was Jesus zu uns Menschen sagt, dass er der Retter dieser Welt ist, dass er uns mit Gott versöhnt. Und manchmal braucht es eben auch in unserem Leben diese Wahrheit, dass wir erkennen, was eben in unserem Leben ist, was nicht zu Gott passt, was abgeschnitten werden muss. Und Gottes Wort ist auch nicht, was irgendwie gesagt wird und der Wind bläst die Worte weg, sondern so wie wir es im Hebräerbrief 4, Vers 12 lesen, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Hoppla, das haben wir ja gerade schon eigentlich auch im Jesaja gelesen. Und das Schwert dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Mit anderen Worten, wenn Gott in unser Leben hineinspricht, dann sortiert er das aus mit seinem Wort, was nicht zu Gott passt und wie wir nach seinem Willen leben sollen. Jeremia, auch ein Prophet im Alten Testament, hat es einmal so ausgedrückt: Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Wenn Gott spricht, dann entsteht nicht nur etwas, weil dort Schöpferkraft mit hinzuschwingt, sondern dann ist auch etwas, was zerstört wird, nämlich das, was in unserem Leben an Schuld und Sünde, all das ist, was uns abhält vom Leben, vom eigentlichen Leben. Wir könnten an dieser Stelle vielleicht auch so formulieren, es ist ein Kampf um die Wahrheit. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6. Und wenn wir nochmal ganz am Anfang vom Johannesevangelium gucken, dann können wir auch sagen, Jesus hat Worte zum Leben. Wenn Jesus spricht, dann spricht er in unser Leben hinein, so dass unser Leben gelingt, dass wir ihm nachfolgen ins ewige Leben. Gottes Wort hat Kraft und dieses Wort ist diesem Knecht Gottes in den Mund gelegt. In dieser Welt gibt es viele Worte. Und wie unterscheiden wir eigentlich, was ist das Wort von Gott und was ist das Wort, was eben nicht viel wert ist? Jemand hat einmal gesagt, ich weiß gar nicht, wer das genau war, aber ich fand das eigentlich sehr interessant. Wer viel und ständig redet, hat wenig zu sagen. Ich hoffe jetzt nicht, dass der Eindruck entsteht, Matthias, setz dich hin. Du immer mit deinen Predigten, die eine halbe Stunde gehen. Aber wenn man das mal so beobachtet, an verschiedenen Leuten, wer viel und ständig redet, man muss manchmal herausfiltern, was will er eigentlich sagen, was ist eigentlich die Botschaft, da sind so viele Füllworte dazwischen. Wer viel redet, hat in der Regel oft wenig zu sagen, aber anders ist es mit Gottes Wort. Wenn Gott redet, dann ist jedes Wort mit Kraft und mit Energie geladen, da ist Schöpfungskraft drin, eine Kraft, die unser Leben verändert. Dort, wo unser Herz hart geworden ist, dort, wo Bitterkeit und Unfriede ist, da kommt Gott mit seinen Gnadenworten, mit Barmherzigkeit, mit Frieden, aber auch mit Klarheit und Wahrheit. Und manches, das tut vielleicht tatsächlich auch weh. Und das ist wie ein Stich in unser Herz, wenn wir hören, dass wir Dinge tun und sagen und denken, eine Einstellung haben, die eigentlich gar nicht zu Gott passt. Und Gott redet in unser Leben hinein mit klaren Worten. Und vielleicht können wir in dieses Bekenntnis von Petrus mit einsteigen, was wir auch im Neuen Testament in Johannes 6, Vers 68 lesen, wo Petrus Jesus sagt, nachdem sich da verschiedene Leute streiten, ob Jesus da nicht zu radikal ist mit seinen Worten. Und dann gehen einige weg und sagen, ich kann das gar nicht aushalten, was da Jesus alles sagt. Und dann kommt der Petrus und sagt Jesus, nachdem Jesus dann auch gefragt hat, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus sagt, wohin sollen wir denn gehen? Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens. Deine Worte, die haben Leben in sich. Sie haben uns etwas zu sagen. Wohin sollten wir denn gehen? Du sagst uns doch durch dein Wort, wo unser Ziel des Lebens ist und schenkst uns neues ewiges Leben. Und genauso ist es eben mit diesem Licht für die Völker, dass wir erkennen, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Dass wir in unserer Dunkelheit, in unserem Unwissen, in all dem, was wir über unser Leben noch nicht verstanden haben, dass da Licht hineinkommt und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und er erleuchtet uns, lässt uns als Licht in dieser Welt strahlen. Und so sind wir ein Stück Abbild von der Herrlichkeit, von der Klarheit, von der Pracht Gottes, weil er in uns sein Leben neu hineinlegt, nämlich das ewige Leben. Der Knecht Gottes ging ans Kreuz, damit das möglich wird, dass Versöhnung geschieht, damit all der Mist aus unserem Leben rauskommt. Und so ist der Knecht ein Retter. Ich finde das toll, was hier im letzten Vers, in Vers 6 steht. Einerseits soll der Retter, der Knecht, die Stämme Israels wieder zusammenbringen, also das Volk Israel, das auserwählte Volk Gottes, soll nicht zerstreut bleiben. Hier wird auch wieder auch auf die Geschehnisse und die Zeitgeschichte dort mehr oder weniger verwiesen. Ich habe das letzte Woche schon angedeutet. Wir wollen das ein bisschen ausklammern. Es geht da hier auch um das Exil, wo das Volk Israel aus Babylon wieder zurückgeführt wird in das verheißene Land. Und die Überlebenden Israels sollen zurückgeführt werden. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, es passiert heute noch, dass Gott seine schützende Hand über sein Volk Israel hält und auch sein Volk wieder zusammenführt. Und wisst ihr, was mich so ermutigt? Und das steht ja hier im Vers 6, da steht, wo Gott sagt, aber das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig. Es geht mir nicht allein um die Menschen von meinem auserwählten Volk, sondern das soll dieses Licht, dieser Retter, der soll für alle Menschen da sein. Ich möchte Beziehung zu allen Menschen. Also zu dir und zu mir. Es reicht Gott nicht, sich nur um sein auserwähltes Volk zu kümmern, sondern auch um uns Menschen. Rettung bis ans Ende der Welt. Ja, Jesus, der Knecht Gottes, kam nicht in diese Welt nur allein für Israel, sondern aus dem Volk Israel für die ganze Welt. Ja, Gott ist gnädig. Das ist sein Wesen, Gottes Wesen. So herrlich ist Gott, dass er gnädig ist. Und Gnade ist ja ein unverdientes Geschenk. Und dieses unverdiente Geschenk wird deutlich in der Vergebung und in der Versöhnung, wo es keine Gegenleistung von uns erbracht werden kann. Wir können dieses Geschenk nicht erkaufen, wir können dieses Geschenk allein nur erbitten und empfangen. Und das ist Gnade. Wir können nichts dafür tun, außer dass wir sagen, danke Jesus, dass du uns errettest, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Keine Gegenleistung ist möglich. Und warum tut das? Was ist die Motivation Gottes dazu, einen Knecht auszuerwählen, ihn auf diese Art und Weise als Retter für die Welt hier in diese Welt zu senden? Was ist die Motivation Gottes dazu? Was ist der Hintergrund? Es ist der Hintergrund der Liebe Gottes. Er hat durch sein Wort nicht einfach alles erschaffen und uns den Lebensatem eingehaucht, sondern er ist derjenige, der uns liebt. Er möchte Beziehung zu seinen Geschöpfen, zu dir und zu mir. Und warum ist da diese Rettung so nötig? Weil alle Schuld, all dieser Mist in unserem Leben, der so stinkt, all das, was nicht zu Gott passt, nennt die Bibel Sünde. Und wisst ihr, was das Schlimme an der Sünde ist? Sünde tötet. Jede einzelne Sünde, ob ich lüge oder ob ich unehrlich bin, ob ich untreu bin oder wie auch immer, Sünde tötet. Und jetzt können wir uns fragen, was muss denn sterben, wenn gesündigt wird? Wir müssen sterben. Wir müssen sterben. Und im Alten Testament, in Levitikus, im dritten Buch Mose, da werden ganz viele verschiedene Opferrituale für das Volk Israel beschrieben, was das Volk und die Priester damals tun sollten, damit Versöhnung zwischen dem Volk Israel und Gott wiederhergestellt wurde. Und dann wird dann oft gesagt, dass da beispielsweise, ich nenne jetzt nur mal eins, ein Beispiel, ein Stier wird geopfert und dann sollte die Hand auf den Kopf gelegt werden, sozusagen, dass das übertragen wird, dass dieses Tier stellvertretend für die Sünden der Menschen sterben musste. Sünde tötet. In dem Fall auch stellvertretend dieses Tier für die Sünden der Menschen, ein Opfer. Und Jesus ist dieses stellvertretende Opfer für uns. Jesus ist diesen Weg gegangen als dienender Knecht und hat sich für uns dahingegeben, weil Sünde tötet. Letztendlich hat unsere Schuld, unsere Sünde, Jesus ans Kreuz gebracht. Jesus trennt uns, Sünde trennt uns von Gott. Und es entspricht nicht seinem Wesen, weil Gott ist heilig, rein, unfehlbar, gerecht, er ist treu. Und wir Menschen sind es nicht und passen nicht zu Gott, obwohl Gott doch Beziehung und Gemeinschaft mit uns haben will. Wir leben getrennt von ihm. Trennung bedeutet, fern von der Quelle der Liebe zu sein, fern von der Quelle des Lebens, vom Geist und Kraft Gottes. Wir leben so in einem Zerfall und das Ende ist letztendlich der Tod. Und die Brücke zu Gott bedeutet, den Tod zu überwinden. Dafür starb Jesus stellvertretend. Ja, Sünde tötet. Aber durch Jesus ist das Leben, das neue Leben, weil er hat den Tod überwunden und er hat uns neues Leben geschenkt. Er ist der Retter von dem Tod. Wer seinen Worten glaubt und sich mit Gott versöhnen lässt, der ist gerettet und kann mit Gott ewig leben. Das ist eine Wahrheit, die Jesus sagt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist ein krasses Wort. Da wird nicht viel drumherum geredet, da ist jedes einzelne Wort wert. Dazu hat Gott seinen Knecht in seinen Dienst gerufen, dass alle Völker dieser Welt diese Botschaft hören sollen. Da ist Rettung da, da ist ein Retter und das gilt für uns auch heute. Und vielleicht trifft dich dieses Wort heute Morgen, Gottes Wort, wie ein Pfeil. Wir haben vorhin gehört in dem Bibeltext, dass der Knecht Gottes wie ein spitzer Pfeil im Köcher aufbewahrt wird. Wir lesen das ja im Alten Testament, da ist Jesus ja noch nicht gekommen als der Retter, der wurde angekündigt. Heute leben wir im Neuen Testament, so das heißt, der Pfeil ist aus dem Köcher sozusagen raus. Und vielleicht trifft dich heute Morgen Gottes Wort, diese Botschaft, dass Gott Versöhnung ermöglicht hat. Dass Gott ermöglicht hat, dass du neu leben kannst, seine Liebe in Empfang nehmen kannst. Vielleicht trifft dich diese Worte zum Leben mit Gott, Worte voller Gnade, voll Leben, Worte voll Liebe, weil der Knecht Gottes auch dir dadurch dient. Auch für dich scheint dieses Licht, dass du die Herrlichkeit Gottes erkennen darfst und in Herrlichkeit Gottes leben darfst. Nämlich, auch wenn dieses Leben auf dieser Erde vorbei ist, dürfen wir mit dieser Hoffnung leben, ewig mit Gott Gemeinschaft zu haben. Du bist in dieses Licht gerufen, heraus aus deiner Finsternis, damit du den Weg zur Rettung findest. Ich finde das wunderbar und ich lade dich ein, herauszukommen, ins Licht zu treten, in das Licht Gottes von Jesus Christus und die Vergebung seines Knechtes anzunehmen. Amen. Ich lade ein, mit mir zu beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, was du am Kreuz getan hast. Du hast es auch immer wieder neu uns berichtet, dass du diesen Weg für uns gehst. Dass du gehorsam das tust, wozu dich der Vater im Himmel, der allmächtige Gott, beauftragt hat. Du dienst, du bist derjenige, der uns dient und im Auftrag Gottes, berufen von Gott, diesen Weg für uns gegangen bist. Ja, Jesus, wir wissen, Sünde tötet. Und wir danken dir, dass du den Tod überwunden hast und dass du uns einlädst, mit dir zu sterben und aufzuerstehen. Danke, dass wir das immer wieder neu uns bewusst machen dürfen. Gerade auch, wenn wir getauft sind, uns das immer wieder neu ins Bewusstsein rufen dürfen. Wir sind mit dir gestorben und auferstanden. Und so wollen wir dich bitten, dass dein Licht in unserem Leben sich immer noch weiter ausbreitet. Danke, dass du uns erleuchtest, dass wir für andere auch ein Licht in dieser Welt sind, denen wir den Weg zu dir weisen dürfen und zeigen dürfen, was auch du für sie getan hast, dass auch sie gerettet werden. Ich danke dir dafür. Amen.